Ein herzliches Grüß Gott. Also, Hubert, das eine Wort nehme ich gerne an, dass wir Freunde sind. Aber das andere stimmt leider nicht mehr. Ich bin nicht mehr jung. In der Zwischenzeit. Ja, gut. Vielleicht grüßen wir nochmal die Gottesmutter mit dem Fatima Ave.
Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so geliebten Braut. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Ein ganz aufrichtiges Vergelt's Gott für diese Einladung. Da fühle ich mich wohl bei solchen Leuten. Und herzlichen Glückwunsch, wenn ich sehe, wie dieses Medjugorje-Apostolat Früchte hervorbringt und blüht. Ich bin Gott unendlich dankbar für das, was er in Medjugorje so vielen Menschen schenkt. Und ich kann nur sagen, möge die Kirche erkennen, was das für ein Geschenk ist, wenn Menschen durch Medjugorje sich bekehren und das, was ich immer so erleben darf. Wir haben in Russland auch Früchte von Medjugorje. Unser Erzbischof damals, Tadeusz Kondrusiewicz, wo ich angefangen habe, der hat all diese Dinge sehr befürwortet. Das blaue Buch von Don Gobi, da hat er es Imprimatur gegeben und allen Katecheten mit auf den Weg gegeben. Dann haben wir bei den Katecheten Treffen in Moskau nach Medjugorje eingeladen. Und da gab es eine Frau, ich weiß nicht mehr, ich glaube aus der Schweiz, die hat ein wenig gesponsert und auch von meiner Pfarrei, ohne dass ich sogar das wusste, geschweige denn angestoßen hätte, sind da dauernd Leute wieder dahin gefahren. Ich kann sagen, das Schönste, was da zurückkommt, wie die Menschen plötzlich die Gottesmutter lieben, versuchen alle ihre Wünsche zu erfüllen, aber genau im gleichen Maße anfangen, die Kirche zu lieben und überhaupt kein Problem mehr haben mit dem Papst, mit der Lehre der Kirche und versuchen, alles so zu machen, wie die Kirche es lehrt. Das ist irgendwo der tiefste Beweis, dass es was Gutes ist. Ja, und da freue ich mich, dass jetzt bei diesem Treffen auch der Wunsch war, über unseren jetzigen Heiligen Vater Franziskus nachzudenken. Und wir haben dieses Thema formuliert, als das Ereignis ja noch bevorstand. Da wussten wir nicht, wie das jetzt sein wird. Jetzt waren ja am letzten Sonntag 100.000 Menschen da auf dem Petersplatz und haben alle gespannt hingehorcht, was macht jetzt dieser Papst Franziskus aus diesem marianischen Tag im Jahr des Glaubens. Man hat ja extra die Gottesmutter, diese Statue von Fatima nach Rom bringen lassen. Und dann war diese Predigt in der Eucharistiefeier auch schon ganz nach dem Stil des Papstes Franziskus und dann die Weihe. Und jetzt bin ich dann doch ein bisschen erschüttert, wie die Reaktionen sind. Die einen, die kümmern sich sowieso nicht drum, wenn irgendetwas Marianisches ist, aber viele ganz Konservative, die fallen jetzt über den Papst Franziskus her. Er hat in diesem Gebet, das ich mit euch betrachten möchte, da hat er von einem Weiheakt gesprochen. Diesen Weiheakt. Aber dann kommt das Wort Weihe nicht mehr vor. Und es kommt nicht das unbefleckte Herz Mariens vor. Es kommt nicht die Welt vor. Es ist ein wunderschönes Gebet, aber alle sagen, es ist keine Marienweihe. In dem Sinn, es ist ein schönes Fürbittgebet für die Menschheit. Und da möchte ich doch jetzt mit euch den Papst Franziskus in ein helles Licht hineinstellen. Nicht nur verteidigen, sondern ich möchte eure Herzen erwärmen, dass wir nicht in diese Falle tappen, sondern dass wir uns darüber von ganzem Herzen freuen können und dass wir auch irgendwo begreifen, was ist da unsere Aufgabe. Bevor wir dieses Gebet genauer anschauen, habt ihr es hier schon gelesen, vorgelesen? Aha, das können wir nachher machen. Zuerst mal, was bedeutet denn das überhaupt, wenn ein Papst eine Marienweihe vollzieht? Und zwar, wenn er als Papst die Welt der Gottesmutter, dem unbefleckten Herzen Mariens, weiht. Es war ja der Gottesmutter in Fatima. Sie hat prophetisch vorausgesagt, was da auf die Welt zukommt. Aber gleichzeitig, nachdem die Kinder das alles gesehen haben, von Kriegen gehört haben, die Hölle gesehen haben, wie dann die Gottesmutter sagt, Gott hat mich gesandt, um die Menschheit davor zu bewahren. Und ich kann sie bewahren, wenn man meine Wünsche erfüllt. Und unter anderem diese Bitte, dass der Papst mit den Bischöfen der ganzen Welt, in Einheit mit den Bischöfen, die Welt ihrem unbefleckten Herzen weiht. In der Geschichte ging es ja so weiter, zwar hat der Ortsbischof von Fatima Liera, der da zuständig ist, 1930 dann, 13 Jahre nach den Ereignissen, die Erscheinungen durch einen Hirtenbrief bestätigt. Das ist die kirchliche Anerkennung. Und dann haben sich diese Dinge so erfüllt, dass der Krieg ausgebrochen ist unter Pius dem 11., dass dann dieses Zeichen sichtbar war und es war schon eine dramatische Stunde in der Welt, wenn man gesehen hat, wie man den Holocaust wirklich umgesetzt hat. Ein Verbrechen, es ist wirklich nicht zu glauben in unserer zivilisierten Welt, dass sowas möglich war. Aber gleichzeitig hat ja Hitler gesagt, als nächstes ist dann die katholische Kirche dran. Und er wird sie zertreten wie eine Kröte und am Ende den Papst in voller Montur in Rom aufhängen. Und Pius XII., der ja dann Papst war, der war ja in Deutschland als Nunzius mit der ganzen Situation vertraut. Er ist dann doch irgendwo in tiefsten seiner Seele aufgeschreckt, weil er gewusst hat, alles, was Hitler angekündigt hat, das hat er dann auch getan, umgesetzt. Und dann hat er sich endlich durchgerungen, als Lucia ihm, diese überlebende Seherin, ja immer wieder Briefe geschrieben hat und ihn gebettelt hat um diese Weihe. Und sie hat da geschrieben, selbst wenn der Krieg jetzt ausgebrochen ist, wie viel kann noch abgewendet werden? Wie viel Leid kann der Menschheit noch erspart werden, wenn er diesen Schritt tun würde? Dann haben wir das groß vorbereitet. Am 31. Oktober 1942 hat er dann über Rundfunk diese Weihe öffentlich vollzogen, vor der ganzen Weltöffentlichkeit und eingeladen, dass die ganze Kirche diesen Weiheakt mitvollzieht. Wir kennen ja das Ergebnis. Bis dorthin hat Hitler mit seinem nationalsozialistischen Regime überall gesiegt. Ob in den Norden nach Skandinavien, ob Richtung Russland, ob nach Afrika, ob Frankreich, überall nur gesiegt und von diesem Augenblick an kein einziges Mal mehr. Und es ging nur noch rückwärts und alle großen Schlachten, Kapitulationen waren an Marienfesten. Da sieht man eines einfach deutlich. Das Petrusamt, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches. Und hier hat der Stellvertreter Christi, der Nachfolger des heiligen Petrus, der die Schlüsselgewalt besitzt, er hat gebunden, gelöst durch diesen Weiheakt. Was er stellvertretend für die ganze Menschheit vollzogen hat, das gilt im Himmel für die ganze Menschheit. Und deswegen hatte die Gottesmutter die Möglichkeit einzugreifen und sie hat es sichtbar gemacht, deutlich gemacht. Bis hin zur letzten Stunde die Kapitulation am 8. Mai. Auf der einen Seite Fest des heiligen Erzengels Michael, und zwar darin, wo wir unsere Ursprünge haben, mit unserem heiligen Erzengel Michael als Patron Deutschlands. Wir haben keinen Nationalheiligen, sondern unser Nationalpatron ist der heilige Erzengel Michael. Wir haben dieses Patronat übernommen von einer Geschichte her, die Erscheinungen des heiligen Erzengels Michael auf dem Monte Gargano, 5. Jahrhundert. Dann hat Frankreich dieses Erbe übernommen, Missionierung der Heiden, die bisher das Alte Testament noch nicht kannten, ganz was Neues in der Geschichte der Kirche. Alles unter diesem Zeichen des heiligen Erzengels Michael. Und nach der Spaltung Frankreich, Deutschland, wir waren ja ein Teil des Frankenreiches, hat Deutschland dieses Erbe übernommen. Und der 8. Mai kommt von diesem Fest der Erscheinungen des heiligen Erzengels Michael auf dem Monte Gargano. Gleichzeitig hat man zu dieser Zeit am 8. Mai gefeiert Maria, Mittlerin aller Gnaden und Mutter der schönen Liebe. Und es ist alles kein Zufall, wie die erste große Niederlage am 2. Februar war, Stalingrad. So ging es weiter, immer Marienfeste bis zum Abschluss. Für uns ist es nicht die Niederlage, für uns ist es die Befreiung, das Geschenk der Gottesmutter, dass sie uns von diesem Joch befreit hat. Und wir müssen darüber nachdenken, dürfen das nicht vergessen. Wir haben ja hier diese Worte: Diese Weihe ist euch zu einer furchtbaren, großen, gewaltigen Verantwortung geworden. Gott möchte, dass wir die Weihe leben. Und ich möchte vielleicht es ein bisschen so erklären. Auf der einen Seite gilt der Stellvertreter, er hat seine Schlüsselgewalt eingesetzt. Stellvertreter Christi, Stellvertreter der Kirche, aber gleichzeitig seit 150 Jahren etwa, da hat sich immer mehr herauskristallisiert, die Verantwortung des Papstes für die ganze Menschheit. Und da ist gewachsen bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, was Johannes Paul II. Als das Wichtigste, die wichtigste Botschaft dieses Konzils bezeichnet hat. Das neue Verständnis von Kirche. Das Selbstverständnis der Kirche. So wie der Papst plötzlich angefangen hat, vor 150 Jahren Enzykliken zu schreiben, nicht nur an die Bischöfe und die Gläubigen, er hat plötzlich geschrieben an alle Menschen guten Willens und hat immer mehr zum Ausdruck gebracht seine Verantwortung für die ganze Menschheitsfamilie. Das war dann am Ende vom 19. Jahrhundert. Nach 200 Jahren Prüfung und Ringen, endlich hat die Kirche anerkannt, die Erscheinungen Maria Margareta Alacoque des göttlichen Herzens Jesu. Das war wie ein Paukenschlag in der Geschichte der Kirche, wo Jesus offenbart, wie er leidet und ringt um alle Seelen und wie er jetzt diejenigen, die ihn da verstehen, einbinden möchte in sein Werk, dass sie mitmachen, zu helfen, dass die ganze Menschheit gerettet wird. Der große Gedanke der Sühne im Sinn der Stellvertretung. Und so sagt dann das Zweite Vatikanische Konzil, wie so die Krönung. Und wir stehen ja im Jahr des Glaubens. Und das Jahr des Glaubens hat als Fundament das Jubiläum, Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und Benedikt XVI. Trägt uns auf, dass wir in diesem Jahr des Glaubens begreifen sollen, was wollte denn das Konzil uns lehren? Und da ist es dieses neue Selbstverständnis. Da hatte man von früher das Dogma, extra ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche kein Heil. Wenn man das so übersetzt, dann hat man das in der Regel so verstanden, ja, wer nicht sich taufen lässt, wer nicht den Glauben bekennt, wer nicht zur Kirche gehört, kann nicht in den Himmel kommen. Der ist verloren, verdammt. Und jetzt plötzlich entwickelt sich ein neues Verständnis. Wenn es keine Kirche gäbe, wären alle Menschen verloren, könnte niemand mehr in den Himmel kommen. Aber die Kirche hat die Berufung vor Gott, Instrument, Werkzeug in der Hand Gottes zu sein, zur Versöhnung der ganzen Menschheit mit Gott und zur Versöhnung der Menschheit untereinander. Das ist es, was in Fatima ganz einfach ausgedrückt wird. Betet den Rosenkranz für die Bekehrung der schweren Sünder, die in der Gefahr sind, ewig verloren zu gehen. Versöhnung der ganzen Menschheit mit Gott. Und betet für den Frieden unter den Völkern. Versöhnung der Menschheit untereinander. Da begreift die Kirche, es ist nicht so, dass ich in der Kirche bin, damit ich mal in den Himmel komme. Natürlich ist es das. Deswegen bin ich getauft. Diese Gnade ist mir verheißen. Darauf lebe ich zu. Aber ich muss noch mehr begreifen. Warum ist die Auserwählung gerade auf mich gefallen? Wenn Milliarden nicht getauft sind, warum habe ich davon gehört? Warum habe ich erfahren, dass Jesus Christus auferstanden ist? Wie kann ich an Jesus Christus glauben und viele andere können es nicht? Und da muss ich begreifen, Vorsehung Gottes, Auserwählung, Berufung. Du bist berufen, in der Gemeinschaft der ganzen Kirche das Sakrament des Heiles für die ganze Welt zu sein. Und je mehr wir das tatsächlich leben, umso mehr breitet sich das Reich Gottes aus, umso schneller kann der Friede kommen, umso mehr werden die Menschen zu Jesus gezogen, werden Jesus kennenlernen und die Fülle der Gnade empfangen können. Eine Riesenverantwortung, die wir haben. Diejenigen, die an Jesus glauben können und die durch Sakramente mit Jesus vereint sind. Das heißt, auf der einen Seite gibt es die Stellvertretung, der Papst. Er hat die Schlüsselgewalt ausgeübt, aber wenn er einen solchen Akt vollzogen hat, dann drängt eine solche Weihe dazu, dass immer mehr Menschen in diese Weihe ganz bewusst eintreten und selber persönlich diese Weihe leben, damit sie ein Werkzeug werden für das, was Gott durch diese Weihe der ganzen Welt schenken möchte. Die Weihe, die ich persönlich vollziehe, meine persönliche Marienweihe, da sagt der heilige Ludwig Maria Grigno von Montfort, der Apostel der Marienweihe schlechthin, von Gott ausersehen mit prophetischen Gaben. Er hat vor 300-400 Jahren vorausgesehen und geschrieben, ich sehe, es wird eine marianische Zeit anbrechen. Ich sehe, da wird Maria sich zeigen und offenbaren wie noch nie in der Geschichte der Kirche. Ich sehe, es wird in einer Zeit sein, wo der Teufel immer mehr Macht bekommt. Und da wird die Gottesmutter ihre Schar um sich sammeln. Und es wird sich erfüllen, was in der Offenbarung des Johannes geschrieben steht. Nämlich diese Frau mit der Schar, die sie um sich sammelt, wird den Teufel besiegen, ganz aktuell in der Geschichte. Und es wird anbrechen eine neue Zeit. in der Jesus sein Königreich errichten kann. Die Kirche wird erblühen, ein Missionszeitalter, wie es noch nie da war. Johannes Paul II. War der Papst, der so deutlich wie noch keiner zuvor gesagt hat, genau in dieser Zeit leben wir. Schon Papst Paul VI. Sagte 67 zum Jubiläum von Fatima, das große Zeichen hat ein Dokument rausgegeben und sagt, das große Zeichen der Offenbarung des Johannes wird zu Recht auf die Jungfrau Maria gedeutet. Dann kommt er auf das Jubiläum von Fatima zu sprechen und sagt, wir leben in einem marianischen Zeitalter. Seit diesen Marienerscheinungen, die die Kirche ansetzt, von 1830 an. Von dem Augenblick an, wo die Gottesmutter Botschaften gibt an die ganze Menschheit. Und wo sie auftaucht, eigentlich ohne Jesuskind, weil sie zum Ausdruck bringen will, sie nimmt die Erdkugel in die Hand. Sie als Mutter, sie muss jetzt ihre Aufgabe erfüllen, nicht nur für die Katholiken, nicht nur für die, die sich ihr geweiht haben, sondern für die ganze Menschheit. Titel wie Frau, Mutter aller Völker, geht alles in diese Richtung. Von Anfang an, wo das marianische Zeitalter beginnt, offenbart Maria sofort ihre Sendung, der ganzen Menschheit zu Hilfe zu kommen. Die ganze Menschheit ist ihre Aufgabe. Die ganze Welt muss jetzt gerettet werden in diesem Kampf, der sich immer mehr zuspitzt. Und von Anfang an lädt sie ein, Menschen, die bereit sind, nicht nur für ihr eigenes Heil ihren Glauben zu leben, sondern bereit sind, sich in die Waagschale zu werfen für die ganze Menschheit. Und Marienweihe bedeutet in diesem Sinn immer, dass wir in diese Weihe eintreten und spüren, jetzt habe ich selber eine Verantwortung übernommen für alle Menschen. Jetzt bin ich selber zusammen mit der Gottesmutter Mittler für die ganze Menschheit geworden. Ich möchte das noch ein bisschen vertiefen. Wenn wir die Heilige Messe feiern, da ist es der Priester, der die Wandlung vollzieht. Jesus Christus wird gegenwärtig. Das Kreuzesopfer wird erneuert. Aber damit diese Erneuerung des Kreuzesopfers tatsächlich fruchtbar wird, braucht es Menschen, die es im Herzen mitvollziehen. Da kann man noch so viel Gottesdienste feiern. Da können Tausende von Menschen dabei sein. Wenn niemand dabei ist, der das versteht, was hier geschieht, und aktiv teilnimmt, wie das Konzil gemeint hat, in diesem Sinn aktiv, nämlich, dass ich sage, was wird hier mir geschenkt? Es ist nicht nur eine Begegnung mit Jesus. Es ist nicht nur die Gegenwart Jesu in unserer Mitte. Wandlung bedeutet Erneuerung des Kreuzesopfers. Und wenn ich die Heilige Kommunion empfange, da wird mir geschenkt Leib und Blut Christi, aber in dem Sinn, dass es jetzt mein Besitz ist. Was für ein Geschenk! Wir denken viel zu wenig drüber nach. Jesus, alles, was er für uns getan hat, was er für uns gelitten hat, dass er alle Sünden auf sich genommen hat, dass er alles durchlitten hat, was wir verdient hätten als Strafe für unsere Sünden, das schenkt er mir in jeder heiligen Messe. Und in jeder heiligen Kommunion nehme ich diesen Schatz in mein Herz auf und kann es jetzt mein eigen nennen. Aber jetzt muss ich mit diesem Schatz arbeiten. Jetzt muss ich aus diesem Schatz was machen. Das darf nicht sein, dass man Jesus in das Grab legt und fertig. So empfangen wir zum größten Teil die Heilige Kommunion. Man empfängt die Heilige Kommunion, geht, ich spreche nicht von euch, aber wenn man so sieht, das ist die große Not. Warum wird das kirchliche Leben unfruchtbar? Weil wir nicht mehr bewusst vollziehen, begreifen, welches Geschenk wir empfangen und diesen Schatz nützen. Noch einmal, worauf kommt es an? Nicht nur, dass der Priester das Opfer erneuert, dass es fruchtbar wird für mich, für die Kirche und durch mich für die ganze Welt, da muss ich ganz bewusst diesen Schatz in Empfang nehmen. Mir bewusst machen, was habe ich da für einen Schatz? Leib und Blut, das vergossene Blut Christi, dieses Opfer, das alles in der Welt verwandeln kann, das alles zum Guten lenken könnte, das die ganze Menschheit in jedem Augenblick versöhnen könnte, aber nur, wenn wir es dem himmlischen Vater anbieten, wenn wir es aufopfern, wenn wir sagen, Vater im Himmel, um dieses Leidens willen, hab Erbarmen mit uns. Ich bring dir den Leib und das Blut Christi dar. Und so ist Jesus der heiligen Schwester Faustina Kowalska erschienen und hat uns diese Gebete gelehrt. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes unseres Herrn Jesus Christus zur Sühne für unsere Sünden und für die ganze Welt. Für die Sünden der ganzen Welt. Das ist unsere Berufung. Das ist der Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und ich möchte euch einladen. Ich möchte euch anflehen. Nehmt diese Gebete her. Und wenn ihr die Heilige Kommunion empfangen habt, dann betet solche Gebete. Wir machen es jetzt oft so, dass wir nach der Heiligen Kommunion in der Kirche laut Anliegen aussprechen und dann diesen Vers sprechen. Dieses ewiger Vater immer wieder, manchmal 20 Mal, weil die Leute spüren, das ist eine Quelle, davon geht die Kraft aus, da möchte ich mein Anliegen auch noch mit reinbringen. Oder, wie man dann 50 Mal wiederholt, durch sein schmerzhaftes Leiden, das ist eigentlich eine bisschen schwache Übersetzung. Am Anfang hat man es so übersetzt, um des schmerzhaften Leidens Jesu willen. Um dieses Leidens willen, jetzt berufe ich mich auf dieses Leiden, weil es mir gehört, es ist mein Schatz und ich sage, himmlischer Vater, schau mal, was ich da für einen Scheck in der Hand habe, schau mal, um dieses Leidens willen erbitte ich jetzt von dir, durch sein schmerzhaftes Leiden habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt, immer angefügt und mit der ganzen Welt. Und der Vers am Ende, heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Das ist eigentlich aus der Ostkirche. Da schlägt Jesus auch die Brücke in den Osten. Und da hat Jesus aber diesen Teil angefügt. Die Ostkirche, die betet nur so. Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, heiliger, unsterblicher Gott, habe Erbarmen mit uns. Und jetzt kommt das Neue und mit der ganzen Welt, dass wir immer mehr das begreifen, dass wir nicht für uns selber leben, sondern dass von uns abhängt, ob das Erlösungswerk für die ganze Welt fruchtbar wird. Und so müssen wir auch Maria verstehen. Maria, ihr ganzes Leben ist ja nichts anderes als Stellvertretung. Dass Maria von Gott vorbereitet wurde, um im entscheidenden Augenblick Ja zu sagen. Das ist ja der ganze Erlösungsplan, der auf diesen Augenblick zugeht. Jesus, er hätte nicht in die Welt kommen können, Gott hätte nicht Mensch werden können, wenn da nicht ein freies Ja von Seiten der Menschheit da gewesen wäre. Bei uns in Russland, da gibt's immer so Streitigkeiten und da sind immer Protestanten mit dabei. Und die sagen immer, ja, wenn Maria nicht Ja gesagt hätte, dann hätte er eine andere Frau rausgesucht, irgendjemand hätte dann schon Ja gesagt. Auf das kommt's überhaupt nicht an. Das stimmt nicht. Weil die Menschheit ihre Freiheit genützt hat, von Gott sich abzuwenden und mehr auf den Teufel zu hören, hat der Teufel das Recht über die Menschheit. Und Gott, der einmal zur Freiheit Ja gesagt hat und diese Freiheit achtet, das ist seine Treue, dass er die Freiheit des Geschöpfs achtet. Er hat erst ein Recht einzugreifen, wenn wir frei das Ja sprechen. Und dass das nicht schief geht, hat er die Gottesmutter vorbereitet. Von der Erbsünde bewahrt, die unbefleckte Empfängnis, ihr alle Gnaden geschenkt, die überhaupt ein Geschöpf empfangen kann. Wofür? Die Heiligen, Bernhard von Clairvaux und die ganzen marianischen Propheten haben immer betont, alles nur für diesen einen Augenblick, dass sie, wo Gott die Frage stellt, ob sie bereit wird, Mutter des Erlösers zu werden, antwortet, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Mit diesem Ja sind die Würfel gefallen, der Erlöser kann kommen. Aber dieses Ja fordert von der Gottesmutter Schritt für Schritt den Weg weiter, bis unter das Kreuz. Und wieder ist es so, so wie in diesem Augenblick, wo der Erzengel Gabriel ihr Ja eingeholt hat, war sie Stellvertreterin für die ganze Menschheit. Sie hat für die ganze Menschheit ihr Ja gesprochen. So steht sie wieder als Stellvertreterin für die ganze Menschheit unter dem Kreuz. Am Kreuz hat Jesus die Erlösung der Welt gewirkt. Sein Kreuzesopfer reicht für alle Sünden aller Menschen aller Zeiten aus. Dem braucht man nichts hinzuzufügen. Da braucht es keine Ergänzung. Aber die Seite ist geöffnet. Die Erlösungsgnade ergießt sich über die Welt und sie wäre umsonst gewesen, wenn da nicht ein Gefäß gewesen wäre, diese Gnade aufzunehmen, um sie dann der Welt zu vermitteln. Und wieder ist es Maria, die unter dem Kreuz steht. Und da sagt auch wieder Johannes Paul II. In seiner Lehre immer wieder, warum ist es so wichtig, dass wir begreifen, Maria hat des Leiden Christi in vollem Umfang mit durchlitten. Nicht blutig, aber in ihrem unbefleckten Herzen. In vollem Umfang, damit sie dann in vollem Umfang die Erlösungsgnade in ihr Herz aufnehmen konnte. Und von diesem Augenblick an übt Maria diese Funktion, Mittlerin aller Gnaden zu sein, in vollem Umfang aus. In vollem Umfang bewusst, natürlich im Himmel, nach ihrer Aufnahme in den Himmel, wo sie bewusst jeden Schritt, jede Herzensregung, jedes Menschen auf dieser Welt mitvollzieht. Wenn wir jetzt sehen, Maria, sie fängt die ganze Erlösungsgnade auf, stellvertretend für die ganze Menschheit, Mittlerin aller Gnaden. Aber die Gottesmutter im Himmel, sie ist darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die zu dieser Quelle kommen. Die Mittlerschaft Mariens drängt von ihrem ersten Ja bis zur Öffnung ihres Herzens unter dem Kreuz darauf hin, dass immer mehr Menschen in dieses Geheimnis eintreten und selber dieses Amt der Gottesmutter ausüben. Deswegen sagt Johannes Paul II., Entschuldigung, ich bin ein bisschen zurück, aber das hat mich einfach geprägt. Benedikt XVI. Hat das alles bestätigt. Franziskus sagt, das ist schon alles gesagt, darum brauch's ich's gar nicht mehr sagen. Also, Johannes Paul II. Sagt, der ist ja mal nach Afrika gefahren und hat da eine Rede in die Hände gedrückt bekommen. Dann hat er für die Bischöfe. Dann hat er die Rede hingelegt und hat den Bischöfen gesagt, das soll man dann austeilen, vervielfältigen und das sollen sie dann studieren. Aber er möchte ihnen nur eines sagen. Worauf es ankommt, um Maria verstehen zu können, die ganze Erlösung geht durch das unbefleckte Herz Mariens. Wunderbares Wort. Damit ist alles gesagt. Aber dieses unbefleckte Herz drängt danach, dass es hier in der Welt Herzen findet, die sich mit ihrem Herzen verbindet, damit die Gnade aus dem Erlöserherzen Gottes in der Welt verteilt werden kann, in die Welt kommt. Wenn wir uns dem unbefleckten Herzen Mariens weihen, dann ist es nicht nur, dass ich sage, jawohl, ich möchte zu der Schar gehören, die sich um die Gottesmutter da zusammentun und oh, mit der Gottesmutter werden wir den Teufel besiegen. Das ist zwar so, aber wir müssen viel tiefer gehen. Unsere Berufung ist genau das, was das Zweite Vatikanische Konzil zum Ausdruck bringt. Maria, ihr Geheimnis ist dasselbe Geheimnis wie die Kirche. Was für Maria gilt für die Kirche. Maria ist die Urzelle der Kirche, um die alles gewachsen ist. Ihr Herz ist das Herz der Kirche, sie ist die Mutter der Kirche und nur in dem Maß wird die Kirche fruchtbar für die Rettung der Welt, als wir selber, Maximilian Kolbe, der große Heilige, hat so formuliert, als wir selber nicht nur uns mit dem unbefleckten Herzen Mariens verbinden, als wir das unbefleckte Herz Mariens in dieser Welt werden. Wir müssen so eins sein mit der Gottesmutter, dass die Kirche das unbefleckte Herz Mariens wird. Wunderschön ausgedrückt. Dann kann Gott seine Erlösung wirken. Und jetzt möchte ich mit euch einmal das, du hast gesagt, global, einmal so betrachten. Da gibt es zunächst mal den Papst, der mit seiner Petrusvollmacht Schlüsselgewalt die Weihe vollzieht. Dann gibt es die Kirche, die Getauften, die durch ihre Taufe Tempel des Heiligen Geistes geworden sind, die durch die Taufe eingefügt sind in den geheimnisvollen Leib Christi, der zugleich Braut Christi ist, deswegen betont das Zweite Vatikanische Konzil nicht so sehr Volk Gottes, Braut Christi. Das ist das, was viel öfters vorkommt als das Wort Volk Gottes. Braut Christi. Diese Braut Christi ist das Werkzeug in der Hand Gottes. Und dann gibt es die dritte Gruppe, das ist die ganze Welt, die Nicht-Getauften, die vielleicht in der schweren Sünde sind, nicht sich für das Gute geöffnet haben und in der Gefahr sind, ewig verloren zu gehen. Pius XII., als er die Weihe vollzogen hat, da hat er sein Augenmerk gerichtet auf sein Amt. Und er hat es so herausgestellt, und es ist ja eine ergreifende Weihe, die er da gebetet hat, 42, das müsst ihr mal lesen. Und dann hat er ähnlich diese Weihe wiederholt, 10 Jahre später, 52. Da war vom Weihegebet her das Augenmerk gerichtet auf seine Verantwortung für die ganze Menschheit. Und die hat er wahrgenommen. Und diesen Dienst hat er ausgeübt. Johannes Paul II. Er hat ja dauernd die Welt geweiht. 79 in Polen hat er die Welt der Gottesmutter geweiht. Da hat er nur nicht gesprochen vom unbefleckten Herzen Mariens. Dann 82 nach seinem Attentat, wo er gesund war in Fatima, hat er auch wieder die ganze Welt der Gottesmutter geweiht. Aber dann war das Jahr der Erlösung, sowas ähnliches wie Jahr des Glaubens. Und da hat er eine Weihe vorbereitet. Das ging ja 1983 an, 1950 Jahre nach dem Kreuzestod Christi hat er ein Jahr der Erlösung ausgerufen. Interessant, das hatte schon Tradition. Und dann 84 war diese Weihe. Das ging auch über das Jahr. 84 hat ausgewählt, welchen Augenblick? 25. März. Maria-Verkündigung, wo Maria ihr Ja gesprochen hat. Und ihr müsst es einmal lesen, diese Weihe. Da kommt am Anfang, so wie wir es gewohnt sind, dass er die ganze Welt dem unbefleckten Herzen Mariens weiht. Dann kommt im zweiten Teil die Theologie über die Kirche. Da heißt dann, Jesus sprach im Abendmahlsaal, Vater, ich weihe mich, damit sie geweiht werden. Ich heilige mich, damit auch sie geheiligt werden in der Wahrheit. Und dann erklärt Johannes Paul II., wir müssen begreifen, Jesus hat sich geweiht, geopfert für die Rettung der Welt. Aber er hat seine Schar gerufen und ruft in seine Kirche. Wozu? Damit diese Kirche geheiligt werde. Und das Wort heiligen und weihen ist da dasselbe. Geweiht wird für den Dienst der Rettung der Welt. Und dann wörtlich heißt dann, die Kirche ist das Sakrament, durch das die Erlösung der Welt vollzogen wird. Wir sind in der Hand Gottes dieses Werkzeug. Und dann stellt er dieses Geheimnis hinein in die Marienweihe und sagt, das ist es, was wir begreifen müssen, wenn er als Papst die Weihe vollzieht, dann weiht er an erster Stelle nicht die Menschen, die das gar nicht wollen. Kann man ja gar nicht. Wie soll man jemanden weihen, der das gar nicht will? Da kann ich nur erbitten für denjenigen den Schutz und die Hilfe. Aber er sagt, für die Kirche mache ich das und ich weihe von Neuem alle Gläubigen, alle Getauften dem Erlösungswerk, dass sie bereit werden, sich hinzugeben, sich zu opfern für die Rettung der Welt. Im Geist Mariens, dass sie sich zusammentun mit Maria und immer mehr hineinwachsen in diese Stellvertretung, die Maria vom ersten bis zum letzten Augenblick ausgeübt hat. Dass wir begreifen, mit Maria werden wir die fruchtbaren Stellvertreter der Erlösung für die ganze Menschheit. Das war Johannes Paul II. Und jetzt kommt Franziskus. Er legt nicht Wert auf sein Amt, hebt es nicht hervor. Er spricht nicht von der Kirche als diesem Sakrament, dass wir durch diese Weihe, dass wir es mitvollziehen und dadurch geweiht werden, sondern er schaut auf die, für die wir die Weihe an allererster Stelle vollziehen. Die ganze verlorene Welt. Und es ist ein Geist der barmherzigen Vaterliebe Gottes, die jeden Menschen sucht, die Großes tut an der Menschheit, ohne dass sie es verdient hat. Genau wie die Gottesmutter singt. Drum beginnt er mit diesen Gedanken des Magnificat. Großes tut der Herr, ohne dass wir es verdient haben. Und dann schreiben die Kommentare, warum spricht er nicht über Bekehrung? Warum spricht er nicht über Buße? Warum spricht er nicht über Sühne? Weil er zum Ausdruck bringen will, jetzt richten wir unseren Blick auf diejenigen, wo es nur auf eines ankommt, dass diese Menschen angerührt werden von der Liebe Gottes und ihr Herz öffnen und merken, wie Gott auf sie wartet und sie sucht und dass ihnen eine Gnade geschenkt wird, die sie eben nicht verdienen können und deswegen auch nicht brauchen. Und wir sollen begreifen, in diesem Geist wollen wir uns der ganzen Welt zuwenden. In dieser Liebe wollen wir uns der ganzen Welt öffnen. Und jetzt möchte ich, weil ich sehe, es wird gerade schon knapp mit der Zeit, ich hätte noch so viel zum Sagen, aber wir müssen jetzt dieses Gebet anschauen. Selige Jungfrau Maria von Fatima, stets dankbar für deine mütterliche Gegenwart. Da fliegt mein Herz sofort nach Medjugorje, weil das ist es ja, was dort die Menschen erleben. Die mütterliche Gegenwart Mariens. Auch eine reine Gnade. Stets dankbar für deine mütterliche Gegenwart. Vereinen sich unsere Stimmen mit denen aller Generationen, die dich selig preisen. Knüpfte an das Magnificat an. Nämlich, Maria sagt das selber von sich, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Der nächste Schritt. Wir feiern in dir die großen Werke Gottes. Wenn wir diesen Satz hören, dann ist es wirklich so, es ist unser Lobpreis, es ist unsere Dankbarkeit dafür, dass Gott einen Erlösungsplan vollzieht, angefangen schon im Paradies mit dem Wort, die Schlange wird dir den Kopf zertreten, bis hin zur Gottesmutter. Reine Gnade, die Gottesmutter mit ihrer unbefleckten Empfängnis hatte kein Verdienst. Sie hat sich das nicht verdient. Reine Gnade. Und das wirft man auch Franziskus vor, dass es hier zu sehr geschenkhaft ist. Zu sehr die reine Gnade. Zu sehr, dass man das nicht verdienen muss. Zu sehr, dass man nichts dafür tun braucht. Wir müssen sehen, er schaut auf die ganze Welt. Er schaut auf den Plan der Erlösung, den Gott verwirklicht in einer Weise, der unsere Gedanken übersteigt, wie es schon bei Propheten heißt, so wie der Himmel die Erde überragt. Wir feiern in dir die großen Werke Gottes, in der Gottesmutter. Da kommt's zur Kulmination. Der nicht müde wird, sich barmherzig der Menschheit zuzuneigen, die vom Bösen bedrängt und von der Sünde verwundet ist. um sie zu heilen und zu retten. Wunderbar. Ich kann da nur jubeln. Dann heißt es in den Kommentaren, warum steht da von der Sünde verwundet? Die sind nicht nur verwundet, die sind verloren, die sind verdammt. Wir sagen verwundet. Das ist nicht falsch, das ist genau richtig ausgewogen dargestellt. Von der Sünde verwundet, dass sie todkrank dort liegen. Stimmt, so wie im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo der Todkranke, der Todverwundete sich selber nicht mehr helfen kann. Drum braucht's uns, drum braucht's die Marienweihe. Aber sie sind eben noch nicht tot, sie können gerettet werden. Das ist unser Samariterdienst. Weihe an die Gottesmutter in diesem Sinn ist Samariterdienst, dass wir eintreten und dem barmherzigen Vater uns als Werkzeuge zur Verfügung stellen, dass seine Liebe diese Verwundeten, die verwundete Menschheit erreicht. Nimm in mütterlicher Güte den Weiheakt an, den wir heute voller Vertrauen vollziehen. Damit ist er schon vollzogen und das schreiben jetzt Internetseiten, die katholisch sind. Und die ich schätze, sagen, das ist ja eine Lüge. Da spricht er von einem Weiheakt, der dann gar nicht vollzogen wird. Weil dann kommt das Wort Weihe nicht mehr vor und das war's dann. Ich sag euch, wenn ein Papst diese Weihe schon mal vollzogen hat, dann ist sie gültig für alle Zeit. Natürlich ist dieses Wiederholen genauso fruchtbar, wie wenn man die Heilige Messe wiederholt. Das heißt, immer wieder wird das Kreuzesopfer erneuert, immer wieder strömt die Quelle. Aber dass die Quelle zum Strömen kommt, eben deswegen spricht er vom Weiheakt. Gut, also lasst euch da nicht verwirren. Nimm den Weiheakt an, den wir heute voller Vertrauen vollziehen, im Angesicht deines Bildes, das uns so teuer ist. Ist natürlich ganz konkret die Fatima-Statue. Wir sind sicher, dass ein jeder von uns in deinen Augen wertvoll ist und dass dir nichts von dem fremd ist, was in unseren Herzen ist. Dann sagen sofort wieder die Gescheiten, ja, stimmt doch gar nicht. Unsere Sünde ist ihr fremd, weil sie kannte die Sünde nicht. Das stimmt zwar. Aber auf der anderen Seite, wer kann denn besser mitfühlen mit dem Menschen, der in die Sünde gefallen ist, als wie die Gottesmutter? Wer kann denn besser alles mitvollziehen als sie? Dafür hat sie ein Herz, in das alle Berufungen eingeschrieben sind, und sie vollzieht mit ihrem Herzen vollkommen nach, wenn wir gestürzt sind und wenn wir in der Gottesferne unter dieser Verworfenheit leiden und diese Gerichtssituation beginnt, so dass die Menschheit Kriegen ausgesetzt ist. Die Gottesmutter fühlt es alles nach, deswegen weint sie bittere Tränen und überall geschehen diese Wunder, weil sie zum Ausdruck bringt, sie fühlt tatsächlich alles mit. Und wir dürfen sagen, nichts von dem ist fremd, was in unserem Herzen ist, dir. Wir lassen uns von deinem liebevollen Blick berühren und wir empfangen die tröstende Zärtlichkeit deines Lächelns. Das müssen wir wünschen, dass durch das, dass wir die Weihe mitvollziehen, erneuern, dass wir uns da ganz hineingeben, die Gottesmutter die Möglichkeit bekommt, die, die am fernsten stehen, zu erreichen, nicht mit Verurteilung, sondern mit ihrem Lächeln, mit ihrer Zärtlichkeit, den liebevollen Blick empfangen, damit sich das Herz auftut und damit die barmherzige Liebe Gottes eine Chance bekommt, diese Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen. Berge unser Leben in deinen Armen. Segne und stärke jedes Verlangen nach Gutem. Stärke und nähre den Glauben. Erhalte und erleuchte die Hoffnung. Erwecke und belebe die Liebe. Führe uns alle auf dem Weg der Heiligkeit. Ganz einfach angefangen, dort wo etwas Gutes ist, fang an, stärk es, bis die drei göttlichen Tugenden hervorkommen, Glaube, Hoffnung, Liebe und bis am Ende Heiligkeit erstrahlt. Lehre uns die besondere Liebe für die Kleinen und Armen, für die Ausgestoßenen und die Leidenden, für die Sünder und die im Herzen Verwirrten. Und das geht's. Wir sind nur dann wirklich in der rechten Weise disponiert für die Marienweihe, wenn wir einen Blick bekommen für die Armen. Das sind jetzt nicht so sehr die gemeint, die rein materiell Not leiden. Die Ärmsten sind die, die Gott nicht haben. Die Ärmsten sind die, die auf dem Weg der Sünde sind. Die Ärmsten sind die, die nicht glauben und nicht beten können. Das sind die Ärmsten. Da muss unser Herz schlagen und schwingen und sagen, die können nicht beten, drum muss ich beten für die. Die können es nicht, drum muss ich für sie eintreten. Für die Ausgestoßenen und die Leidenden, für die Sünder und die im Herzen Verwirrten. Sammle alle unter deinem Schutz und vertrau sie deinem geliebten Sohn an, unserem Herrn Jesus. Amen. Meine Lieben, zum Abschluss noch dieser ganz kurze Gedanke. Johannes Paul II. Hat immer betont, marianische Frömmigkeit, Geheimnis Mariens als Geheimnis der Kirche zu sehen, hat sakramentalen Charakter. Was bedeutet Sakrament? Da ist diese geheimnisvolle, unsichtbare Gnade, wie Gott die Erlösung in die Welt bringen kann, aber nur durch ein sichtbares Zeichen. Sakrament verlangt sichtbares Zeichen, damit die unsichtbare Gnade fließen kann, weil Gott es so bestimmt hat. Und Gott hat es so bestimmt, wie er die 7 Sakramente eingesetzt hat, hat er die Kirche als das Ursakrament zur Rettung der Welt eingesetzt. Und jetzt betont Johannes Paul II., umso sichtbarer wird die Kirche und dann umso fruchtbarer als Sakrament, je mehr wir unsere bräutliche Liebe zu Jesus in der Welt sichtbar machen. Wenn zum Beispiel jemand zur Anbetung geht und dort 2 Stunden lang ist, dann ist es ein sichtbares Zeichen seiner bräutlichen Liebe zum Bräutigam. Wenn da Arme sind, wenn da Notleidende sind, Behinderte, die niemand mehr will, demente Alte, und ich sehe in ihnen meinen Bräutigam und deswegen um Christi willen wende ich mich ihnen zu, dann ist es ein sichtbarer Vorgang vor der ganzen Welt. Sakramental wird es umso fruchtbarer. Und das mündet ein in den Gedanken, wir sind berufen, den Triumph des unbefleckten Herzens vorzubereiten. Er wird darin bestehen, dass Maria mit der Kirche, wenn sie in ihrer Funktion als Mutter aller Menschen angenommen ist, wenn wir eingetreten sind in dieses Geheimnis, wenn sie den Triumph des eucharistischen Herzens Jesu vorbereiten, herbeigeführt hat. Das Ziel ist nicht Maria. Das Ziel ist, dass Jesus kommen kann, dass seine Erlösungsgnade kommen kann. Und es war Leo der 13., der das vorausgesehen hat. Er hat vorausgesehen, den Teufel, alles, was er so anstellen kann, hat das Erzengel-Michael-Gebet eingeführt. Aber dann sieht er, es mündet ein am Ende in das glorreiche Reich Christi. Aber wie sieht es aus? Dass die Menschen weltweit Jesus in der Eucharistie, dem größten Geschenk, huldigen, die Ehre geben, sich freuen über Jesus, ihn danken und lobpreisen, der Triumph des eucharistischen Herzens Jesu, ist identisch mit dem, was wir erwarten als Triumph des unbefleckten Herzens Mariens, weil der Triumph des unbefleckten Herzens Mariens nur dazu da ist, den Triumph Jesu herbeizuführen. Und da möchte ich sagen, deswegen ist es so wichtig, dass ihr, diejenigen, die die Gottesmutter kennengelernt haben, vor der ganzen Welt ein sichtbares Zeugnis ablegen, dass ihr die Gottesmutter liebt, dass ihr die Gegenwart der Gottesmutter erlebt, dass ihr auf die Gottesmutter vertraut. Das muss sichtbar werden, ein sichtbares Zeugnis. Nicht abstoßend, nicht provozierend, aber mutig und treu. Vergelt's Gott. Vergeht's Gott für die Geduld, hat doch lang gedauert, aber ich darf mich eurem Gebet empfehlen und auch unser Apostolat in Russland. Wir bauen eine Kirche zu Ehren unserer lieben Frau von Fatima. Das wird ein tolles Zeugnis für diesen Geist. Und ich hoffe, dass es so ein großer Wallfahrtsort wird und dieser Wallfahrtsort auch euch als Pilger sehen darf.
Ihr Lieben, da ist man einfach sprachlos. Wieder sprachlos. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß nur so viel, dass ich nicht weiß. Ich weiß, dass ich
vieles wieder vergessen werde, aber eins habe ich gelernt, jetzt vom Vortrag von Milona und jetzt auch an eben, sie ist es, die Mutter Gottes, so, und je mehr wir uns ihr anvertrauen, in ihre Arme werfen, in der Liebe zu ihr wachsen, desto weniger können wir falsch machen. Das ist mein Eindruck, was ich aus all dem empfunden habe. Und dass wir zum sichtbaren Zeichen dieses Sakramentes werden. Tolle Gedanken. Toll. Und ich glaube, das sind nicht die ganz großen Dinge, die wir tun brauchen. Dafür haben wir die gescheiten Leute, so wie die Milona oder der Erich. Die können das. Wir sind vielleicht nicht so gescheit, aber tun können wir genauso. Im kleinen Rahmen. Die kleine Hilfe in der Welt draußen. Vielleicht haben wir einen Nachbar, der Hilfe braucht, vielleicht haben wir dort, wo Hilfe benötigt ist, ne, wo niemand sonst hilft, vielleicht können wir hingehen und darin Jesus Christus erkennen und seine Liebe der Welt sichtbar werden lassen. Und in der Liebe zum Herrn wachsen, und wer liebt, macht nichts falsch. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Das ist das, was die Mutter Gottes uns täglich, ja letztlich zuruft und mit ihr zusammen im Gebet. Boah. Also, ich bin so beeindruckt. Und Vertrauen auf Gott. Keine Angst. Nichts.